Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. SolarWatt hat angekündigt, eine neue Produktionslinie für Solarmodule in Dresden aufzubauen. Heutzutage hat das ja großen Neuigkeitswert. Die europäischen Hersteller, die Module für Standardanwendungen fertigen und die wirklich hier Fabriken in einer ernsthaften Größenordnung betreiben, lassen sich vermutlich in einer Hand abzählen. Ist das nun eine Trendwende zu mehr europäischer Produktion? Ist es überhaupt wichtig, dass hier produziert wird? Und wie wettbewerbsfähig ist es? Ich stelle diese Fragen gleich an Detlef Neuhaus. Er ist Geschäftsführer des Dresdner Modul- und Speicherherstellers und Initiativpartner dieser Ausgabe des Podcasts. SolarWatt besteht bereits seit 1993, seit 25 Jahren also, und produziert in Dresden Solarmodule und in Köln und Dresden Batteriespeicher. Das Unternehmen hat frühzeitig darauf gesetzt, ganze Solarsysteme und nicht nur Module zu entwickeln. Dazu gehören neben Batteriespeichern auch Energiemanagementsysteme. Bei den Modulen setzt SolarWatt auf die Glas-Glas-Technologie, die besonders langlebig sei, so das Unternehmen. Bei den Batteriespeichern betont es die einzigartige Modularität. Ich spreche mit Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von SolarWatt, zur Ankündigung, in eine neue Modulfertigungslinie zu investieren, zusätzlich zur bestehenden. Herr Neuhaus, was hat es damit auf sich?
Ja, wir sind jetzt seit einigen Jahren mit Glas-Glas-Modulen unterwegs und lassen damit unsere heutige Produktion, die intern F7 heißt, nahezu aus im Zweischichtbetrieb. Haben noch ein bisschen Luft nach oben. Eben für einen Dreischichtbetrieb, aber perspektivisch mit dem Businessplan, den wir und dem Wachstumsplan, den wir nach vorne haben, der auch durch Marktentwicklung geschützt wird, kommen wir da relativ schnell an unsere Grenzen. Und so haben wir gemeinsam mit unserem Verwaltungsrat entschieden, hier am Standort in Dresden dann eine kreativerweise F8-Fertigung hier noch mal deutlich zu investieren. Zum einen zur Kapazitätserweiterung, zum anderen aber auch, um neue Technologien, innovative Technologien produzieren zu können. Das kann die alte F7 oder die jetzt noch aktuelle F7 und dann ja ältere Fertigungsstraße nicht vollumfänglich.
Was ist da Ihr Zeitplan? Wann soll es soweit sein?
Also wir sind jetzt gerade im ersten Viertel des Projektes und wenn alles gut läuft und so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann wird das im vierten Quartal diesen Jahres der Fall sein. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir zeitlich noch nicht so ganz so einschätzen können, was Lieferzeiten von Vorlieferanten angeht und so weiter.
Welche Kapazität soll die Linie haben?
Die soll dann 250 Megawatt haben, sodass wir dann mit der jetzigen Produktionslinie F7, die wir auch weiterhin noch fahren werden, weil die für einige Module dann auch noch auf längere Sicht hervorragend geeignet sein wird, werden wir also insgesamt eine Kapazität von 500 Megawatt haben. Die wird aber nicht zu jedem Zeitpunkt natürlich voll ausgelastet. Also wir gehen davon aus, dass wir erstmal so 200, 250, also beide Fertigungen jeweils im Zweischichtbetrieb dann ganz gut auslassen können.
Bevor wir mal zu dem auch wirklich interessanten Punkt gehen, dass es jetzt wieder mehr Modulproduktion in Europa damit dann geben wird, ja, und wie da die Kostenstruktur ist, würde ich gerne noch ein bisschen vorher über die Technologie sprechen. Ja. Da hat sich ja auch viel getan, seit Sie Ihre derzeitige Linie, die F7, gebaut haben. Was wird sich da ändern? Werden Sie da auf neue Technologien gehen, zum Beispiel mehr Busbars oder, ich weiß gar nicht, machen Sie schon Monoperk? Werden Sie dahin umstellen?
Ja, also das haben wir ja schon gemacht. Also wir haben schon in 2019 komplett auf Monoperk-Zellen umgestellt. Sie kriegen bei uns schon gar nichts anderes mehr, weil wir ja, wie Sie wissen, uns auf 100% auf dieses Residential-Geschäft und Small Commercial und das auch mit einem systemischen Ansatz konzentriert haben. Sie zahlen den Preis der Größe dafür. Das heißt, Sie können dann nicht mehr in dem Massen-Commodity-Geschäft mit zweistelligen Megawattgrößen wirklich konkurrenzfähig sein. Aber Sie haben eben halt das bessere Angebot für eben die beschriebenen Segmente. Und das setzt aber dann auch voraus, dass die Produkte eben halt auf dem Stand der Technik sind. Das ist eben jetzt Monopark. Sie kriegen bei uns gar nichts anderes mehr. Wir haben ja auch ist doch schon jetzt gut 2 Jahre her, nachinvestiert in die jetzige F7 und haben dort 4 neue Stringer, Rahmung und ähnliche Dinge nochmal fast 8 Millionen hineininvestiert. Und von daher ist die schon auf dem Stand, aber was wir jetzt am Horizont sehen, nicht nur am Horizont, sondern schon sehr nah sehen, sind die M6 Wafer-Formate. Die könnten wir nur in der F7 verarbeiten, wenn wir wiederum größere Umbaumaßnahmen machen. Und das ist eben halt mit Blick auf dem, was wir an Volumensteigerung die nächsten Jahre sehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Da macht es viel mehr Sinn, eine zusätzliche Produktion hinzustellen, die dann A, Kapazitätserweiterung bringt und B, eben die M6 Wafer-Formate und die kommenden Technologien verarbeiten kann. Wir sehen dann Heterojunction natürlich kommen, durchaus auch in Kombination mit den Perovskit-Schichten. Da würde ich mal sagen, dass so im Zeithorizont bis zu 2 Jahren das dann kommerziell verfügbar sein wird, dass es Massenprodukt wird. Aber die Geschwindigkeit ist jetzt schon, habe ich so gefühlt den Eindruck, höher, was so Innovation angeht und die Abfolge der neueren Technologien. Und von daher müssen wir da Schritt halten.
Was hat das mit den M6-Wafern auf sich? Also wie viel größer sind die?
Das sind also wenige Millimeter, die sind nur größer sind. Aber da das ja bei jeder Zelle stattfindet, hat das dann zur Folge, dass beim 60-Zellen-Modul zum einen die Abstände geringer werden zwischen den Zellen und zum anderen das Modul auch ein kleines Tickchen breiter wird und höher wird. Nicht wirklich kritisch, also dass man jetzt ein völlig anderes Format hat, das handelt sich da um 1-2 Zentimeter.
Das ist ja europäische Produktion. Wie ist denn das, wenn man das heutzutage aufbaut, wo ja die meiste Produktion in Asien ist? Bekommt man schon noch die ganze Ausrüstung in Europa? Oder wo bekommen Sie die her?
Nee, das ist... Das ist so, also wir bekommen einige Teile aus Europa. Wir haben uns auch sehr bemüht, das von deutschen Herstellern zu kriegen. Wir stellen aber echt fest, dass es gibt nicht nur ein preisliches Thema, wo sie in Asien und da insbesondere in China eben halt auch bestimmte Dinge zu sehr günstigen Preisen bekommen. Natürlich sind wir ein Unternehmen, was seinem Ergebnis auch verpflichtet ist, aber nichtsdestotrotz hätte ich ein großes Interesse da eher gehabt, hier sagen zu können, ich habe das alles aus zumindest mal Europa bezogen. Aber es ist erschreckenderweise auch ein Thema, was die Technologie weiter angeht, also insbesondere bei Stringern. Also da sind mittlerweile die Chinesen weit weg davon, dass sie nur noch irgendwas nachbauen. Also da gibt es jetzt schon durchaus aus Dinge, wo man sich fragen muss, wie halten wir da eigentlich den Anschluss daran? Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass der verloren ist. Also wir sind natürlich noch viele sehr innovative deutsche Unternehmen hier. Da haben sie es aber in der Tat dann plötzlich mit Preisverwerfungen zu tun, die dann das auch nicht mehr rechtfertigen.
Das heißt, Stringer kaufen Sie zum Beispiel in China?
Das steht noch nicht fest. Kann ich Ihnen? Wir haben im Moment deutsche Anbieter im einen europäischen, einen deutschen und 2 Asiaten im Pitch. Das steht noch nicht fest.
Wie sieht denn das grundsätzlich mit der Kostenstruktur aus? Also lange Zeit hieß es ja, dass man eigentlich, also Sie haben ja Ihre Nische mit den Glas-Glas-Modulen gefunden, aber dass man eigentlich nicht mit der gleichen Kostenstruktur produzieren kann in Deutschland. Da hatten wir letztes Jahr die Diskussion, da hatten wir den Peter Fahrt, einen langen Artikel, der dann vorgerechnet hat, naja, so groß ist der Unterschied gar nicht. Hängt ein bisschen davon ab, wo man das Equipment kauft, aber wie ist das bei Ihnen?
Ja, da hat er recht, auch der Herr Peter Fahrt. Und ich habe das schon immer gesagt, habe mich da ein bisschen für belächelt, aber der Satz war schon immer Unfug, und zwar zu jeder Zeit. Also diese großen Verwerfungen, diese Nicht-Wettbewerbsfähigkeit gegen Asiaten in den Peak-Zeiten des Niedergangs der deutschen Solarindustrie hatte nur in einem unwesentlichen Maß mit einem Produktionskostennachteil zu tun. Das war niemals der Fall, sondern der Fall war, dass über viele Jahre in Größenordnung mit einem Masterplan die asiatische Industrie sich Marktanteile gekauft hat. Und zwar in weiten Teilen unabhängig von ihren Produktionskosten. Sowas nennt man im Volksmund Dumping. Und ich war nie jemand, der geschrien hat, die bösen Asiaten, die dumpen, wir brauchen mehr Förderung. Aber wenn Dumping Dumping ist, dann muss man auch sagen, dass es Dumping ist. Und wenn das keins war, dann weiß ich nicht, wie die Definition für Dumping ist. Wir haben über Jahre gesehen, dass Unternehmen aus Asien in zum Teil Triple-Digit-Verlusten im Quartal europäische und insbesondere den deutschen Markt geflutet haben. Und wenn Sie die realen Kosten sich anschauen, dann war immer ein Unterschied da, der nie so groß war, der solche Verwerfung hätte erklären können.
Das ich will jetzt ja nicht die ganze Diskussion wieder aufwärmen, die wir da seit 2013 hatten. Aber eine Frage schließt sich jetzt natürlich an, nämlich aus Ihrer Sicht gibt es diese Verwerfung jetzt nicht mehr?
Nein, schauen Sie, das eine, ja doch, die kann es geben. Natürlich, die kann es geben. Schauen Sie, das eine ist, Sie haben eine automatisierte Fertigung. Die ist so automatisiert wie irgendwas. Dann bleiben vielleicht noch Energiekosten. Da gibt es Unterschiede, die aber nicht den größeren Teil bilden. Glas und Aluminiumkosten für die Verrahmung können Sie am Weltmarkt bekommen. Da kriegen Sie auch eine Wettbewerbsfähigkeit hin. Und wer schon mal den Unterschied zwischen 10 Tonnen Aluminium bestellen und 30 Tonnen Aluminium im Preis festgestellt hat, der merkt, dass es da kaum einen Unterschied gibt. Die Zellen kommen eh aus China. Zu 95% wird das heute leider schon vom chinesischen Markt dominiert. Die kommen eh aus China, das heißt, das hat aber dann die größte Durchschlagskraft an Gesamtkosten innerhalb so einem Modul. Also unterm Strich bleiben dann vielleicht noch 1 oder 2 Cent, wenn es blöd läuft, sind es 3. Das hört sich viel an, weil wir wissen, wir sind in einer Branche, wo 1 Cent im Commodity-Bereich der Unterschied zwischen Wohl und Weh sein kann. Aber Sie haben keine Transportkosten, Sie haben einen ganz anderen CO2-Print, weil Sie hier in Europa, Deutschland produzieren, was leider heute sich überhaupt noch nicht niederschlägt. Also Sie können, und das zeigen jetzt auch immer mehr Studien und immer mehr Verbände kommen gerade und sagen, hey, wir haben das mal durchgerechnet, so eine Gigawatt-Fab-Modul, das klappt doch, wenn man 3, 4 Dinge noch berücksichtigt. Und recht haben sie. Und wir haben das immer gesagt, weil wir verstehen was vom Modulbau und haben nie nachvollziehen können, wie sich ein Wettbewerbsvorteil in Größenordnung von 10-15% in den Herstellkosten, Cent in den Herstellkosten entwickeln soll bei Asiaten.
Das hat es nie gegeben. 3 Cent werden ja 15%.
Ja, auf das Gesamtmodul dann, aber das eine ist ja Cent pro Wattbeak, das andere ist, was kostet das Gesamtmodul dann und was macht das auf die Gesamtanlage aus? Und das Modul ist ja nur eins. Es geht ja heute alles in einen systemischen Ansatz hinein. Sie haben heute die Installateure, die ihre Marge abgreifen, die haben sie immer gehabt, sie haben die Installation, die Geld kostet. Und da ist bei dem Preis, auf dem wir uns heute bewegen mit PV, sind 1-2 Cent auf das Wattpeak, kann nicht der Wettbewerbsvorteil sein. Das ist im Commodity-Bereich mit 50 Megawatt vielleicht noch der Fall, wo sie Finanzaktivitäten haben, die nach 10 Jahren ihr Exit suchen, das kann sein. Aber in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, im Residential-Bereich, Small Commercial, für Eigenstromverbrauch, Kostenreduzierung und Premium-langlebige Produkte, ist das nicht der entscheidende Wettbewerbsnachteil. Es ist ein Thema.
Jetzt haben wir schon ganz viele Stichpunkte.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Und zwar das eine ist, ich zähle sie erstmal auf, das eine ist nochmal der Transportkosten und CO2-Footprint, das andere ist eben Lebensdauer.
Genau.
Fangen wir erstmal nochmal mit den Transportkosten und Footprint an. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo man das Glas kauft. Weil sonst muss man ja einfach das Glas transportieren. Wo kommt das bei Ihnen her?
Bei uns kommt es aus Deutschland.
Das kann man machen, weil da gibt es ja doch auch sehr große
Preisunterschiede. Das kann man machen. Ich weiß, dass wir machen das ja jetzt. Schauen Sie, wir, wie gesagt, das muss man alles unter der Überschrift sehen, dass wir uns spezialisiert haben auf ein Segment, wo die Argumente, die wir für unser Unternehmen und unsere Produkte haben, sicherlich schwerer wiegen als vielleicht im Massen-Commodity-Segment. Das ist zugegebenermaßen so. Aber seit Jahren haben wir jetzt im hohen zweistelligen Prozentsatzbereich Zuwächse im Modulbereich im Umsatz und im Absatz. Letztes Jahr hatten wir je nach Produktgruppe im Modulbereich zwischen 30% und 70% Absatz plus gegenüber Vorjahr. Die ersten zwei Monate, also der Februar ist noch nicht ganz rum, aber wissen schon, was passiert, liegen wir mit weit über 100% in Absatz über dem Vorjahr. Und das tun wir nicht, weil wir die Preise reduzieren, sondern wir sind da sehr stabil und die Rohertragsmarge muss, und das tut sie auch, sich positiv entwickeln. Also wir machen das nicht auf Kosten der Rendite bzw. der Profitabilität. Und wir sind trotzdem im Markt ganz sicherlich an der oberen Ende der Preisskala. Und das passiert ja nicht, weil die Installateure nicht rechnen können oder die Endkunden nicht rechnen können, sondern weil im Gesamtkonzept es da eben gesehen wird, dass der Wert des Gesamtansatzes einfach höher ist als die paar Euro, die hinterher so Module mehr kostet.
Ist das auch schon die Antwort auf eine Frage, die ich ja auch noch auf der Liste habe, nämlich Sie haben ja sich die Nische schon vor Jahren als einer der ersten gesucht mit Glas-Glas-Modulen. Inzwischen ist es aber ja so, dass der Glas-Glas-Modul-Markt sehr stark gewachsen ist. Auch die asiatischen Hersteller produzieren in großen Mengen Glas-Glas-Module und so langsam kommen die auch in Europa an. Merken Sie das?
Also wir merken das noch nicht dramatisch. Ich hatte gerade gesagt, wir haben letztes Jahr sehr, sehr deutliche, und zwar weit über das Marktwachstum hinaus, Absatzzuwächse im Glas-Glas-Bereich. Wir liegen heute irgendwo bei 12% Marktanteil in Deutschland im Residential-Bereich, und zwar ausschließlich mit Glas-Glas-Modulen. Das heißt, jedes 10., 12. Residential-Haus wird mit unseren Glas-Glas-Modulen ausgestattet, im Wettbewerb mit Glasfolienmodulen. Wir denken, dass wir damit Abstand Marktführer sind. Natürlich wird das Glas-Glas-Modul sich immer mehr durchsetzen. Das ist aber auch gut und richtig so, weil es das bessere Produkt für das Segment. Punkt. Und das sagen wir seit Jahren. Aber wir sind da recht selbstbewusst, nicht arrogant, aber selbstbewusst, weil wir waren die Ersten, die das gesagt haben. Wir fühlen uns wirklich geehrt, dass die großen Gigawatt-Fabs und alle europäischen Wettbewerber jetzt erkennen, dass das Glas-Glas-Modul das richtige und bessere Produkt ist für die Zukunft und dass wir das schon seit 5 Jahren so machen.
Das heißt natürlich, dass die anderen jetzt schnell größere Produktionsvolumen haben als Sie. Vielleicht auch Kostenvorteile.
Nee, da gilt das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Da bin ich sehr selbstbewusst, das werden wir hinkriegen, zumal wir reden über Sektorenkopplung. Da wollen wir jetzt nicht schon zu weit in die Zukunft gehen, aber das findet ja jetzt auch schon, der Weg dahin findet ja jetzt schon sehr stark statt. Es ist eben mehr als nur ein Modul zu liefern. Und dann zu sagen, das ist der Preis. Und der eine oder andere kann das billiger. Also man muss ein Gesamtkonzept abliefern. Und dann geht es sehr schnell darum, was ist mit Speicherung, was ist mit Energiemanagement, wie sind Maintenance, wie ist After Sales, wie ist die Erreichbarkeit in einem Qualitätsfall, welche Zusatzleistungen sind dabei, welches Unternehmen bietet mir eigentlich diese Leistungen an und was können die sonst noch begleiten, die mich noch auf den Weg in Richtung E-Mobilität, in Richtung Brücke zur Wärme, Wärmepumpe und ähnliches. All das wird immer gewichtiger werden und dieses reine Schauen auf eine, wenn auch zugegebenermaßen wichtige Kernkomponente, aber auf eine Komponente und diese eine Komponente reduziert auf Preis. Das wird immer weniger an Gewicht haben. Nicht unwichtig sein, der Preis, das ist klar. Man muss wettbewerbsfähig sein. Aber es wird immer weniger an Durchschlag haben im Sinne von die einzig und allein entscheidende Argument, warum man etwas kauft oder nicht kauft. Und das ist auch in anderen Branchen, die da konsolidierter sind und etwas weiter sind, sieht man das ja auch. Da braucht man nur gucken, wie sich das entwickelt hat. Und es gibt auch, meine ich, keine andere Möglichkeit. Man muss sich eines schönen Tages entscheiden, ob man im Commodity-Bereich unterwegs sein will. Und dann muss man eben im Massenmarkt erfolgreich sein und damit Kostenführer sein. Dann hat man es mit ganz anderen Leistungen zu tun, die man anbieten muss oder auch nicht anbieten muss. Oder ob man im systemischen Bereich, Premium-Bereich unterwegs sein muss und da muss man ganz anders aufgestellt sein.
Wie haben sich denn in Ihrem Bereich, also eher dem Premium-Bereich, Residential, Small Commercial, Premium-Bereich, die Preise entwickelt im letzten Jahr? Gab es da einen Preisdruck, der dazu geführt hat, dass Sie auch untergegangen sind?
Ja, klar. Wir können es natürlich nicht komplett von Marktbewegung abkoppeln. Das ist ja klar. Also wenn der Preis flächendeckend im Markt runtergeht, selbst bei Commodity-Modulen, dann hat das bei uns auch Kollateralschäden, das ist klar. Aber ich will das mal ein bisschen platt sagen. Uns erwischt es nie so früh und nie so heftig, wie das andere Unternehmen mit einer anderen Strategie erwischt. Also wir müssen nicht im rechten Winkel am Stichtag die Hacken zusammenhauen und den Preisverfall dann 1:1 mitmachen, sondern wir machen das etwas, ich sag mal, geordneter, wo wir etwas mehr Zeit haben, uns auch darauf vorzubereiten und die Dinge, die sich dann in der Wertschöpfungskette davor dann ja auch bewegen, wirklich auch schon wirkungsvoll im Unternehmen zu haben, bevor wir die Preise senken. Das gelingt uns mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber in Summe klappt das ganz vernünftig. Wir haben letztes Jahr unsere Preise runtergenommen.
Wie viel ungefähr?
Naja, das kommt auf das Produkt an, aber das waren schon zwischen 5% und 10%, die wir da runtergegangen sind. Kommt ein bisschen aufs Produkt an. Aber das war in Ordnung. Wie gesagt, wir haben unsere Ziele letztes Jahr in Summe erreicht, sowohl was Umsatz angeht, als auch Absatz, als auch die Rohertragsziele. Und das war in Ordnung. Ich hätte mir immer ein bisschen mehr gewünscht, aber das war erstmal okay. Sie haben recht, ich merke so ein bisschen, dass es die Gefahr hat, dass das so ein bisschen überheblich klingt. Also so ist das wirklich überhaupt nicht gemeint. Also wir sehen schon, dass natürlich Asiaten oder wer auch immer, der jetzt in Massen ein Segment angreift, wo man uns die letzten Jahre erstaunlicherweise so schön in Ruhe gelassen hat, dass das für uns auch die Wettbewerbssituation ändert. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber das ist keine Überraschung. Die einzige Überraschung, die da ist, warum das nicht schon vor 3 Jahren passiert ist. Also wir sind darauf vorbereitet, wir rechnen damit, wir haben da Antworten drauf und gehen da selbstbewusst ran.
Und umgekehrt, denken Sie auch daran, wieder in Projekte zu gehen?
Strategisch heißt die Antwort ganz klar nein. Also das ist Projekte mit Glasfolienmodulen, die wir selbst produzieren, heißt die Antwort ganz klar nein. Sie wissen, das haben wir ja offen gespielt bei Ihnen, Ihren Kollegen und auch unseren Kunden, dass wir Glasfolienmodule nicht mehr selber produzieren, weil wir nur noch Glas machen und uns aber einen asiatischen Zulieferer gesucht haben, der unsere Qualitätsansprüche erfüllt. Das ist keine Plattitüde, das haben wir wirklich sehr gewissenhaft gemacht. Und auch 1-2 technische Features reinbringt, die für uns customized sind, weil unsere Kunden von uns wollen, dass wir sie auch mit Glasfolienmodule beliefern und weil sie einfach keine zweite Marke haben wollen. Das ist in der Tat so. Diese Produkte gehen teilweise auch in Projekten, wenn der Installateur Projekte macht. Das sind aber keine 10, 20 Megawatt Projekte, da reden wir dann von Dinge 500 Kilowatt mal 1 Megawatt, vielleicht mal 2. Aber dass wir per Definition unsere Strukturen hier ausrichten, Projektgeschäft zu machen, heißt ja einfach nein. Wir glauben aber, dass die Glas-Glas-Module eines Tages auch preislich so sein werden, dass sie zu ihren zusätzlichen Features wie Langlebigkeit etc. dann auch immer mehr für größere Anlagen interessant werden. Also wir haben jetzt gerade eine Anlage in Planung, die sich hoffentlich realisiert, die hat die Größenordnung von 3 Megawatt mit Glas-Glas-Modulen und sowas machen wir natürlich dann.
Ja. Sie hatten da gerade nochmal ein Stichwort geliefert, nämlich Glas-Glas. Warum Glas-Glas? Ein Argument ist ja immer die längere Lebensdauer oder unter Umständen auch die niedrigere jährliche Degradationsrate. Wie sieht das, da hatten wir aber letztes Jahr einige Diskussionen darüber. Also wir hatten darüber auch ein Roundtable, da gab es dann Statistiken, naja, da muss man sich mal angucken, ist es wirklich niedriger? Kann man die Degradationsrate überhaupt so genau messen? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen, also immer so ein bisschen die Frage, was will ich denn am Ende des Tages für eine Botschaft rüberbringen? Und da finde ich dann genau die Art der Messung und Argumentation, die das unterstreichen, was mir da gerade in den Kram passt. Also, ich kann Ihnen nur sagen, was wir für Erkenntnisse haben. Und da kann dann jeder seine Meinung drüber bilden, ob wir seriös, solide und fachkompetent genug sind, um das sagen zu können. Nach unseren Messungen ist die Degradation deutlich geringer als bei Glasfolienmodulen. Ich bin kein Prüfingenieur und sehe nur die Ergebnisse und die Zahlen und frage nach, wie sie das gemessen haben und ob das Standards entspricht und ob das nicht irgendwie, ich sag mal, wohlwollend oder sonst was. Und die Antwort heißt nein, das ist alles in höchstem Maße seriös und das deckt sich mit meinem gesunden Menschenverstand. Dafür bin ich Ingenieur genug, dass wenn ich hinten irgendwo Kunststoff drauf habe, egal wie hochwertig das ist, dass die Eindiffusion von Sauerstoff und Feuchtigkeit eine andere ist, als wenn ich da Glas hinten drauf habe. Ja? Also mein gesunder Menschenverstand deckt sich mit den glaubwürdig nachgewiesenen Messergebnissen meiner Messingenieure.
Bevor ich Sie gleich frage, was dann rauskommt, ich meine, eins der Argumente ist ja immer, dass eben die EVA-Folie, wenn eben Feuchtigkeit reingeht, da werden Säuren freigesetzt und bei Glas bleiben die halt drin und bei Backsheets können die leichter wieder raus.
Ja, also wie gesagt, also auf diese Diskussion würde ich mich jetzt gar nicht einlassen wollen, weil ich da ganz sicher bin, dass es da Menschen gibt, die elektrochemisch viel mehr Kompetenzen haben als ich und das besser beurteilen können. Will ich mich gar nicht darauf einlassen. Ich kann nur sagen, dass alle Menschen, mit denen wir sprechen, sowohl interne als auch externe, zu diesen Ergebnissen kommen. Das Zweite ist, dass wir das ja auch dokumentieren über unsere Garantiezeit. Wir geben 30 Jahre Garantie, sowohl Leistungs- als auch Produktgarantie. Natürlich, dann kommt dann immer so die Frage, haben Sie denn, wie viele Anlagen haben Sie denn, die 30 Jahre alt sind? Die Antwort heißt keine, aber wir haben Anlagen, die 22 Jahre alt sind. Wir machen seit 22 Jahren Glas-Glas, erst seit 5 Jahren konzentrieren wir uns darauf und erst seit 2 Jahren machen wir nur noch Glas-Glas. Das ist richtig, aber nichtsdestotrotz haben wir 22 Jahre Erfahrung mit Glas-Glas. Und nebenbei, es gibt niemand anderen, der auf so einen Zeitraum zurückblicken kann. Und wir haben die Erfahrung, dass diese Glas-Glas-Module noch deutlich höhere Energieerträge bringen im Vergleich zu Commodity-Modulen, Glasfolie und im Grunde noch wie Fabriken neu dort auf dem Dach liegen, wenn Sie mal von 3 Körnchen Staub mal absehen. Und wir haben das hier mit entsprechenden Dumping-Heat-Tests und allen möglichen Tests, die man so machen kann, sind wir zu der Gewissheit gelangt, dass die mindestens 30 Jahre halten. Das garantieren wir auch.
Glas-Glas war ja auch lange Zeit die einzige Technologie, mit der man Bifaciale-Module, also bifaziale Module bauen kann.
Genau.
Ein anderes großes Thema im Moment, planen Sie auch bifaziale Module zu produzieren? Das heißt, die wird es dann auch ab Q4 oder Q1 nächstes Jahr geben?
Schauen wir mal. Also was wir jetzt, wir haben eine Reihe von Innovationsprojekten auf der Spur. Wir sind etwas zu klein, dass wir alle möglichen Trends einfach mitmachen und dann irgendwie gucken, ob sich dann 10 verschiedene Produktgruppen, wenn dann 3 sich nicht verkaufen, auf Lager liegen bleiben und nur noch Nische in der Nische in der Nische sind, dass wir das einfach so akzeptieren können. Also wir müssen schon etwas genauer hingucken, was bauen wir denn nun, was bauen wir nicht. Da sind noch nicht alle Messen gelesen, aber die Bifazialen, die haben wir natürlich auf dem Zettel.
Wir sehen, wobei, muss man ja auch sagen, Residential auf dem Schrägdach macht es ja auch gar nicht so viel Sinn.
Wollte ich gerade sagen. Das ist ja
eher was für vielleicht mal Commercial.
Genau, und da ist die Frage, ab wann macht man es dann? Das hat auch immer was mit Preis zu tun, wenn Sie so eine Bifaziale Funktion da reinkriegen, salopp gesagt, für Strichbreite Geld, dann ist es ja noch was anderes, als wenn die Kosten für diese Zellen halt insgesamt das Geschäftsmodell umwerfen, ja, für den Endkunden. Also, wir haben eine Reihe von Dingen in der Produktroadmap. Alles hängt natürlich ein Stück weit auch mit der neuen Produktion dann zusammen. Wir werden ein, zwei, wie ich meine, zumindest eine sehr bemerkenswerte neue Modulklasse rausbringen jetzt zur Intersolar.
Was wird das sein?
Ja, das wird, ich sag mal, der letzte Schritt sein, der systemischen Verknüpfung eines Moduls in ein Gesamtsystem im Residential-Bereich. Und dann haben wir sicherlich Dinge, die dann im Laufe des Jahres 21 kommen werden und eher dann zum zweiten Quartal hin. Ja, gucken wir mal.
Ich meine, manchmal werden Pläne ja auch durchkreuzt, jetzt zum Beispiel durch den Coronavirus. Da hört man immer wieder, dass das jetzt schon anfängt, die Versorgungslage gerade bei Zellen zu erschweren. Wie kommt das bei Ihnen an?
Das ist echt in der Tat so. Also wir hatten ja schon vieles. Lobbyisten, die in eine andere Richtung wollten und dass sich da auch durchgesetzt haben. Wir hatten Politiker, die aus unterschiedlichsten Gründen Unfug gemacht haben mit Gesetzgebung und ähnliches. Also wir hatten schon ganz, ganz vieles. Ein Virus hatten wir noch nicht. Den haben wir jetzt. Und der hat echt Potenzial, zu echten Verwerfungen zu führen. Wir merken das im Moment noch nicht so stark. Also im Moment sind wir noch auf ungefähr Zeitraum 6 bis 10 Wochen normal lieferfähig. Oder einigermaßen normal lieferfähig, weil wir eben halt vieles umrouten. Wir konnten vieles umrouten auch auf andere Zulieferer. Kostet uns mehr Geld, das ist so, aber wir können zumindest liefern. Bei den Zellen ist es in der Tat so, dass das nicht ganz so einfach ist, weil die Dinger müssen wir auch qualitätsmäßig testen, müssen wir einbetten, da müssen wir eine ganze Reihe von Tests machen, die können wir ja nicht einfach so mal irgendwie austauschen. Also bis bei uns hier intern so eine Zelle zertifiziert ist, so Serienfertigung, da geht schon ein, zwei, drei Monate ins Land, je nachdem. Also das geht nicht ganz so einfach. Und da merken wir jetzt schon, dass es die ersten Schwierigkeiten gibt, also man nicht mal eben so auf Zuruf zusätzliche unerwartete Absätze hier befriedigen kann. Und ich persönlich glaube auch, dass das noch nicht zu Ende ist. Und von daher rechnen wir ab April spätestens mit ersten spürbaren Verwerfungen.
Dann hoffen wir mal, dass das schnell vorbeigeht, danach zumindest wieder. Und auch wenn Ihre Fabrik steht, dass dann auch der Virus besiegt ist und es wieder genug Zellen auf dem Markt gibt.
Das wollen wir doch hoffen, dass das bis Oktober der Fall ist.
Und dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
Gerne, gerne. Danke Ihnen.
Das war unsere Sendung mit Detlef Neuhaus, Geschäftsführer des Modul- und Speicherherstellers SolarWatt. Wenn Sie Anmerkungen dazu haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes. Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com oder nutzen Sie Twitter dazu und schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an @michaelfuß. Zusammengeschrieben Fuß mit HS, also wie der Fuchs ohne C. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.